SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich, hallo. Die israelische Armee hat offenbar wieder Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von Explosionen. Vorher hatte das israelische Militär Menschen in den südlichen Vororten Beiruts aufgefordert, bestimmte Gebäude sofort zu verlassen. Anna Osius.
Im Libanon sind nach Regierungsangaben seit Beginn der israelischen Angriffe fast 2000 Menschen getötet worden, darunter mehr als 120 Kinder. Rund 10.000 Menschen wurden verletzt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte, dass allein in den vergangenen 24 Stunden knapp 30 Sanitäter und andere Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen getötet wurden. Eine große Lieferung von medizinischen Hilfsgütern Richtung Libanon sei nicht möglich, weil es Flugbeschränkungen gebe, meldete der WHO-Chef.
In Paris hat ein Sondergericht den französischen Dschihadisten Peter Scherif zu lebenslanger Haft verurteilt. Er soll zumindest indirekt an dem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Jahr 2015 beteiligt gewesen sein. Aus Paris berichtet Holger Beckmann.
Außerdem wurde ihm die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt, sowie die Entführung dreier französischer Staatsbürger im Jemen im Jahr 2011. Mit seinem Urteil entsprach das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Scherif sei ein gefährlicher islamistischer Terrorist, der bei der Vorbereitung des Anschlags in Paris eine wichtige Rolle gespielt habe. Scherif selbst stritt eine Beteiligung daran bis zum Ende des Prozesses ab und machte ansonsten über weite Strecken der Verhandlung von seinem Schweigerecht Gebrauch. In der Urteilsbegründung sprach die Richterin von einer Entscheidung, bei der die Schwere der Taten und die Gefährlichkeit von Scherif ausschlaggebend gewesen seien.
Menschen kaufen stapelweise Toilettenpapier. Was wir noch aus der Corona-Zeit in Deutschland kennen, ist nun auch an manchen Stellen der USA passiert. Panikkäufe, nicht nur was Hygieneartikel angeht. Grund war, dass ein Streik von 45.000 Hafenarbeitern die Häfen an der US-Ostküste blockiert hat. Jetzt allerdings hat sich ihre Gewerkschaft mit den Häfen und den Reedereien geeinigt und es soll 62% mehr Lohn geben für die Dauer von 6 Jahren. Aus Washington, Katrin Brandt.
Alle weiteren Fragen sollen im neuen Jahr geklärt werden. Solange wird der Rahmenvertrag zwischen Gewerkschaft ILA und den Arbeitgebern verlängert. Wenigstens 45 Containerschiffe konnten wegen des Streiks nicht ausgeladen werden und mussten vor den betroffenen Häfen ankern. Supermärkte an der Ostküste und der Golfküste der USA berichten von besorgten Kundinnen und Kunden, die in großen Mengen Klopapier und Wasser nach Hause geschleppt haben. Hätte der Streik länger gedauert, hätte es vor allem Engpässe bei Bananen, Autos und Autoteilen, Computern, Telefonen und Öl geben können. Präsident Joe Biden unterstützt die Streikenden und ihre Forderungen. Die vorläufige Einigung stelle einen entscheidenden Fortschritt auf dem Weg zu einem starken Vertrag dar, hieß es gestern aus dem Weißen Haus.
CSU-Chef Söder, der streikt auch, zumindest was eine mögliche Koalition mit den Grünen angeht. Doch da steht er offenbar in der Union relativ allein da. Fast alle CDU-Landesverbände wollen nämlich Schwarz-Grün nach der Bundestagswahl nicht ausschließen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat bei den 15 Landesverbänden nachgefragt und in der Umfrage haben 12 von ihnen erklärt, sie wollten sich das offen halten, beziehungsweise im Moment am besten gar keine Koalitionsdebatten führen. Wiebke Hus berichtet.
Demnach äußerten einige der 15 CDU-Landesverbände zwar Kritik an den Grünen, 12 von 15 plädierten aber dafür, weiter gesprächsbereit zu bleiben, beziehungsweise aktuell überhaupt keine Koalitionsdebatte zu führen. Nur die CDU-Verbände in Brandenburg, Sachsen und Thüringen hätten sich in der Frage nicht geäußert. Zuvor hatte CSU-Chef Söder gesagt, wer 30% der Wählerstimmen haben und halten wolle, müsse sich von den Grünen distanzieren. CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Merz hatte dagegen erklärt, aus heutiger Sicht komme eine solche Koalition zwar nicht in Frage, er wollte diese Option aber für die Zukunft nicht ausschließen. Die CDU regiert in mehreren Bundesländern, unter anderem in Baden-Württemberg, gemeinsam mit den Grünen.
Häftlinge in Baden-Württemberg sollen künftig in bestimmten Gefängniszellen im Internet surfen können. Das Justizministerium hat erklärt, das Pilotprojekt solle in einer Anstalt des offenen Vollzugs in Ulm sowie in einem Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd getestet werden. Das Internet hinter Gittern soll Gefangenen helfen, nach dem Ende ihrer Haftzeit besser in die Gesellschaft zurückkehren zu können. Die Gefangenen dürfen beim Projekt Resozialisierung durch Digitalisierung aber längst nicht alles im Internet machen. Sprachen. Die Nutzung sei stark eingeschränkt, heißt es, und sie werde auch kontrolliert. Wann die sogenannte Haftraum-Mediensysteme starten, ist noch unbekannt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gegen Beşiktaş Istanbul gewonnen. Die Hessen setzten sich mit einem 3:1 gegen die Türken durch. Zuvor hat auch die TSG Hoffenheim gewonnen gegen Dynamo Kiew 2:0. Florian Winkler berichtet.
Hoffenheim gelang der wichtige Befreiungsschlag. Nach zuletzt 4 Niederlagen in der Bundesliga schaffte die TSG einen verdienten ersten Sieg in der Europa League. Gegner Dynamo Kiew stellte die Abwehr jedoch kaum vor Probleme. Mann des Spiels war Hoffenheims Stürmer Adam Lozek. Der Tscheche besorgte in der 22. Minute nach einem sehenswerten Spielzug die Führung. Die Ukrainer, vor gut 20.000 Fans über weite Strecken des Spiels, zu harmlos und anfällig gegen das hohe Pressing des Gastgebers. Doch erst in einer spielerisch überschaubaren zweiten Hälfte gelang erneut Lozek der Treffer zum Schluss endlich souveränen 2:0 Erfolg.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teils grau und nass, in Rheinland-Pfalz länger trocken mit sonnigen Momenten. 7 bis 14 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Morgen ist der internationale Tag gegen die Prostitution. Und es gibt natürlich genug gute Gründe, auf die Probleme in dieser Branche hinzuweisen. Trotzdem gibt es auch hier nicht nur so eine Art simples Gut- und Böse-Schema. Zum Beispiel haben viele Menschen mit Handicap oft nicht die Möglichkeit, ihre Sexualität zu leben. Diesen Menschen einen würdevollen Zugang zu Berührung und intimer Zweisamkeit zu ermöglichen, dazu fühlen sich Frauen wie Daniela Perzi berufen. Sie arbeitet hauptberuflich in einer Behörde im öffentlichen Dienst im Ostalbkreis und nebenberuflich ist sie Sexualbegleiterin. SWR-Reporterin Stefanie Geißler hat sie getroffen.
Ein schlichtes Dreiparteienhaus in einem kleinen Dorf im Ostalbkreis. Vom Flur aus öffnet sich die Tür in einen hellen Raum. In der Mitte eine Matte, viele Kerzen, alles ist in warmen Rot- und Gelbtönen gehalten. Daniela Perzis Behandlungsraum, ihr Tempel, wie sie ihn nennt. Hier empfängt sie Menschen, die im Alltag ihre Sexualität selten oder gar nicht erleben können.
Bei mir bekommen sie Zeit. Zeit anzukommen, Zeit, ihre Wünsche zu äußern. Ich bin in dem Moment wie eine Partnerin, wo wir uns sehr nahe kommen, körperlich wie aber auch mental, wo die Menschen sich auf eine andere Ebene mehr öffnen dürfen.
So beschreibt Daniela die Essenz ihres Nebenberufs Sexualbegleiterin. Ihr ist es wichtig, die Arbeit der klassischen Sexarbeiterin nicht abzuwerten und dennoch beanspruchen Sexualbegleiterinnen einen ureigenen individuellen Ansatz. Selbstverständlich gäbe es auch Prostituierte, die ihren Kunden mit Wärme und Empathie begegnen, sagt Daniela. Bei der Sexualbegleiterin sei dieser ganzheitliche Ansatz jedoch zentral. Geschützt ist der Beruf nicht, aber zu Daniela kommen ausschließlich Kunden mit sensiblen Themen. Erwachsene etwa, die noch nie Sex hatten, oder Behinderte, bei denen es auch mal zu kleineren Missgeschicken kommen könne, wie eine undichte Windel. Und solche Situationen gilt es behutsam aufzufangen.
Ja, im ersten Moment rümpft man vielleicht innerlich kurz die Nase, aber wenn jetzt mal ein Missgeschick passiert, dann mache ich immer einfach für mich einen Witz und lacht mal kurz drüber. Und ja, das ist auch wichtig, dass die Menschen spüren, Mensch, die hat da kein Problem damit, das baut ganz viel Vertrauen auf.
Schwer ist es Daniela gefallen, aufs Landratsamt zu gehen und einen Prostituiertenausweis zu beantragen, denn den braucht es, wenn Intimitäten gegen Geld getauscht werden. Die Begegnung mit der zuständigen Sachbearbeiterin, die habe sie dann aber überrascht.
Die Dame ist dann ins Gespräch mit mir gekommen. Ja, sie hat selber ein behindertes Kind, auch im Teenageralter langsam. Und sie weiß auch nicht so wirklich, wie sie mit dem Thema umgehen soll. Aber wenn es mal wirklich ein großes Thema wird bei ihrem Kind, dann würde sie auch in diese Richtung gehen und hat tatsächlich sogar meine Visitenkarte genommen und auch noch eine, um sie weiterzugeben. Und das hat mich dann schon sehr berührt und macht mir dann auch diese Auseinandersetzung mit Ämtern einfach leichter, wo man weiß, dass jetzt auch Menschen, die auch ihre Themen damit haben.
Daniela ist natürlich bewusst, dass ihr Nebenberuf mit einem Stigma belegt ist. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst in einer Behörde. Nachdem sie vor einem Jahr die Entscheidung getroffen hatte, ihren Brotjob auf 80% zu reduzieren, um verstärkt ihrem Herzensberuf nachgehen zu können, hat sie nach und nach ihren Kolleginnen und schließlich auch ihrem Chef davon erzählt. Die Reaktionen waren überraschend positiv. Weniger angenehm lief es mit den Nachbarn.
Ich wurde verglichen mit der klassischen Prostituierten, die hier in ihrer Nachbarschaft ein Terrorcenter aufmachen wollen und ihre Kinder in Gefahr bringen und das für sie ein ganz großer Ausnahmezustand war, was ich hier mache und das gefährdet ihr Leben.
Doch von solchen Stolpersteinen ließ und lässt sich Daniela nicht beirren. Leben könnte sie von ihrem Nebenberuf noch nicht. Ihre Klienten haben meist wenig Geld und müssten lange auf einen Termin mit ihr sparen. Aber die Begegnungen mit den Menschen, die seien es wert. Eine Session habe sie besonders berührt.
Das war ein Rollstuhlfahrer, den ich seit langer Zeit jetzt schon begleite und immer noch begleite. Und wir waren intim und er hat mir auch unsagbar schöne Berührungen geschenkt, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und als wir so im Nachgespräch waren, habe ich mich bedankt. Und er schaut mich an und war total ergriffen und sagt, Daniela, zu mir hat noch nie jemand Danke gesagt für das, was ich gemacht habe oder an Berührung geben durfte. Das war das erste Mal.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mein nächstes Auto eines aus China sein wird. Das haben bei einer Umfrage des ADAC 59% der Befragten gesagt. Und wenn es um Elektroautos geht, würden sich sogar 80% auch sozusagen was vom Chinesen holen. Das stinkt der EU, denn die chinesischen E-Autos sind nur deswegen so billig, weil Peking die Industrie dort mit viel Geld fördert. Wenn die EU und China sich nicht bis Ende des Monats einigen, werden auf importierte E-Autos aus China Schutzzölle fällig, so der Plan, bis zu 35%. Ob die EU-Staaten das wirklich wollen, entscheiden sie heute. Jakob Mayer blickt voraus.
Um den Vorschlag der Kommission abzulehnen, müssten am Vormittag mindestens 15 EU-Regierungen dagegen stimmen, die für 2/3 der EU-Bevölkerung stehen. Danach sieht es nicht aus, obwohl der Bundeskanzler Bedenken angemeldet hat. Die EU-Reaktion dürfe nicht dazu führen, dass man sich selbst schade, so Olaf Scholz. Er verlangt, die Verhandlungen mit China fortzusetzen. Das fordert auch der Verband der Automobilindustrie. Er lehnt EU-Schutzzölle ab und warnt vor Handelskonflikten mit Nachteilen für alle Seiten. Bei der heutigen Abstimmung wird die Bundesregierung wohl mit Nein votieren. Einige andere Länder werden sich voraussichtlich enthalten. Frankreich hat sich wie Italien für die Strafzölle ausgesprochen. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass genügend Nein-Stimmen zusammenkommen, um die Maßnahmen aufzuhalten. Die Kommission will trotzdem weiter mit Peking über eine politische Lösung verhandeln.
Und nachdem unser Korrespondent diesen Bericht gesendet hat, kam noch eine Eilmeldung der Nachrichtenagentur Reuters. Sie will von einem Insider erfahren haben, dass Deutschland gegen die Strafzölle auf E-Autos stimmen werde. Weiter heißt es, Kanzler Scholz habe dabei von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Früher hieß das mal Basta. 85 Frauen sind bisher zur pfälzischen Weinkönigin gewählt worden. Dieses Jahr und vor allem heute Abend ist das anders. Zum ersten Mal tritt in Neustadt an der Weinstraße nämlich ein Mann an, wenn die pfälzische Weinhoheiten gewählt werden. SWR-Reporterin Nancy Lau mit den Details.
Die Ämter der Pfälzer Weinköniginnen und der beiden Prinzessinnen waren 85 Jahre lang Frauen vorbehalten. Erstmals kann es heute auch ein Mann an die Spitze schaffen, Manuel Reuter aus Forst. Der 28-Jährige sowie Lara K. aus Weisenheim am Berg und Denise Stripf aus Bad Dürkheim haben sich bei der Vorentscheidung durchgesetzt. Zuvor hatte die Pfalz-Weinwerbung das bisherige Amt der pfälzischen Weinkönigin modernisiert. Das hatte für jede Menge Diskussion gesorgt. Frauen können noch immer pfälzische Weinkönigin und Prinzessinnen werden und bekommen auch eine Krone. Werden Männer gewählt, dann dürfen sie sich Weinhoheit nennen und bekommen eine Anstecknadel. Bei der Bühnenshow müssen die Kandidaten heute ihr Weinwissen, ihr Redetalent und auch ihre Englischkenntnisse gegenüber der Jury unter Beweis stellen.
Fußball hat nicht nur auf dem Platz klare Regeln, sondern auch und fast noch mehr, was das Wirtschaften der Clubs angeht. Vor allem bei Spielertransfers ist alles bis ins kleinste Detail geregelt. Der französische Fußballer Lassana Diarra hat nun vor dem Europäischen Gerichtshof gegen diese Transferregeln der FIFA geklagt. Unser Sportreporter Marc Eschweiler erklärt den Fall.
Im Fall Diarra geht es vereinfacht ausgedrückt um die Frage, ob Spieler in Zukunft, wie andere Arbeitnehmer auch, vorzeitig aus ihren Verträgen aussteigen dürfen. Bislang besagt das Transfersystem der FIFA, dass der neue Club von vertragsbrüchigen Spielern eine Entschädigung zahlen muss. Diarra hatte 2014 seinen noch laufenden Vertrag bei Lokomotive Moskau vorzeitig aufgelöst. Er fand daraufhin zunächst keinen neuen Verein und die FIFA belegte Diarra zusätzlich mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Euro. Diarra hatte daraufhin den Fußball-Weltverband auf Schadenersatz verklagt. Seine Anwälte sehen im Transferrecht der FIFA einen Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit und das Kartellverbot. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof folgte Ende April in seinem Schlussantrag dieser Ansicht. Die spannende Frage ist jetzt, ob auch die Richter das so sehen und wie die Verteidigungsstrategie der FIFA ausgesehen hat.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Um die Gleichstellung und Stärkung der Rolle der Frau geht es heute im italienischen Matera. Da ist nicht irgendein Feministengipfel, sondern das Treffen der G7-Staaten. SWR Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas hat mit Blick auf die deutsche Politik einige Gedanken dazu.
Auch wenn das eigene Gefühl vielleicht ein anderes ist, Deutschland steht bei der Gleichstellung von Mann und Frau gar nicht so schlecht da. Zumindest im internationalen Vergleich. Im Index zur Geschlechtergleichheit, den die Stiftung Weltwirtschaftsforum im Sommer vorgelegt hat, kommen wir immerhin auf den 7. Platz. Das heißt, wenn ab heute die Vertreterinnen und Vertreter der G7 in Italien über die Gleichstellung von Mann und Frau sprechen, dann ist Deutschland endlich mal Vorbild. Allerdings wurden wir im Ranking gerade erst von Nicaragua überholt. Vielleicht sollte die Bundesregierung in Matera also nicht ganz so breitbeinig auftreten. Hashtag Mansplaining. Außerdem ist das mit der Gleichstellung gerade in der Politik so eine Sache. Den kommenden Bundestagswahlkampf zum Beispiel werden vor allem männliche Gesichter bestimmen. Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner stehen bisher wohl Sarah Wagenknecht und Alice Weidel gegenüber. Ein deutlicher Testosteronüberschuss und kein allzu gutes Vorbild. Auch die Macherinnen und Macher des Geschlechterindexes mahnen zu mehr Tempo bei der Gleichstellung. Denn aktuell würde die weltweit wohl erst im Jahr 2158 erreicht. Ja, das dürfte gern ein bisschen schneller gehen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.